Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht high wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das. Komm, gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter in deinen neuen Tag, ja.
Einen wunderschönen Tag. Jetzt bin ich viel schneller, als Hauke noch nicht mal am Mikrofon ist. Ich mache zum ersten Mal eine Ansage. Schönen guten Tag, Hauke. Wir sind's. Astra Colada. In der Astra-Stube.
Daniel Hüttmann, der sich freut, dass er im Oktober mit 2G wieder aufmachen kann.
Lucky Luke, sage ich dazu nur.
Und Hauke Horreis, der sich freut, vielleicht ab Oktober vielleicht das eine oder andere Konzert zu spielen. Ach, war das herrlich am Wochenende. Was meinst du? Hast du gute Erfahrungen, hast du schlechte Erfahrungen vom Wochenende gemacht oder hast du einfach nur die Mopo aufgemacht und hast gedacht, oh Mann, diese blöden Idioten.
Ich hab mein Facebook aufgemacht. Das erste, was mir angezeigt worden ist, war, dass der erste Club und die erste Bar auf dem Kiez, die mit 2G aufgemacht hat, direkt nach anderthalb Stunden wieder schließen mussten, weil die einfach Leute reingelassen haben, die nicht geimpft, nicht genesen waren. Und das Geilste war, dass der Türsteher selber nicht geimpft und nicht genesen war. Und da denke ich mir einfach nur so, ja, dann mach diesen Drecksscheißladen doch einfach komplett zu, wenn die da halt so hart drauf scheißen. Also mal ehrlich jetzt, also wirklich, also ich meine, du musst dich für 2G anmelden auf einem Portal bei der Stadt Hamburg und da schreibst du halt rein, hallo, ich habe den und den Club, es passen so und so viele Leute rein, du musst uns ein paar Sachen angeben. Also du machst dir halt schon Gedanken darüber, ob du mit 2G aufmachst oder nicht. So. Und da steht halt auch nochmal extra drin, was du für Bedingungen erfüllen musst, dass du aufmachen darfst. Und eine Bedingung ist halt, dass deine komplette Crew halt geimpft oder genesen ist. Und wenn man das weiß, dass irgendjemand aus der Crew nicht geimpft und genesen ist, dann macht man entweder seinen Laden nicht auf oder man lässt diese Person nicht arbeiten. Das ist eine ganz einfache Nummer.
Da hat bestimmt jemand gesagt so, liebe Hells Angels, wenn ihr weiter an unserer Tür stehen wollt, dann müsst ihr aber auch geimpft und genesen sein, dann lieber nicht. Na gut, vielleicht dann ja, nein.
Aber es war klar, dass es halt auf dem Kiez passiert. Das war uns allen klar. Also mich wundert es, dass es halt nicht das Goldfischglas war oder die Katze, sondern es war halt diesmal was ganz anderes. Das Freundlich und Kompetent hat aufgemacht so und alles lief total super und alles lief total toll. Die Leute haben sich gefreut. Der Shitstorm unter dem Freundlich und Kompetent-Post war überschaubar, würde ich sagen. Aber das Freundlich und Kompetent hat auch unglaublich gut kommentiert. Also da werden wir uns von der Astra-Stube auf jeden Fall einiges von abgucken. Das war wirklich, es war witzig, es war sarkastisch. Die haben die Leute halt schön verarscht, was ich total super fand. Aber nie aber böse.
Immer auf eine ganz lieben Art und Weise.
Das meine ich halt. Überhaupt nicht böse, auch nicht verletzend. Also, aber trotzdem, hintenrum war es halt schon fick dich.
Wenn du das auch hinbekommst, Daniel, meine Erfahrung...
Ich bekomme das nicht hin. Marc oder Cindy müssen das machen. Wenn ich das mache, wird das... Alter, dann verpiss dich und komm nicht in meinen Club, Arsch, wird das sonst. Und Cindy und Marc schreiben das dann anders.
Na, wir haben heute meine Laune. Ne?
Ich sag ja, Lucky Luke, ich zieh schneller als mein Schatten, Alter.
Die einzige Erfahrung, die ich vom Kiez habe am Wochenende war, ich stand da einfach so an der Ecke, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich kam gerade aus dem Kiosk raus, hat mir Blättchen geholt und hab so ein bisschen vor mich hingeträumt. Und dann kam da ein riesengroßer Dude an und ich wusste nicht, was der wollte und packt mich am Arm und der zog mich zu ihm hin.
So.
Darf man das so sagen? Der zog mich zu ihm hin.
Aus, ja.
Und hat mich ganz fest angepackt und meinte, ich war die letzten 21 Jahre drauf. Okay. Seit 3 Tagen kann ich wieder normal denken. Das ist voll krass. Das wollte ich dir nur mal sagen. Und dann hat mich losgelassen und ist er wieder weggegangen.
Ich finde das so gut, dass nur du solche Leute triffst.
Warum ziehe ich permanent solche Menschen an? Woran liegt es?
Ich zieh die Assis an und du ziehst die komischen Leute an.
Apropos komische Leute.
Ja. Da wären wir wieder bei dem Thema, Hauke stellt scheiß Fragen oder macht scheiß Einleitungen.
Ich versuche ja immer eine gute Brücke zu schaffen. Und wir haben heute wieder die Ehre, einen weiblichen Gast auf unserem Gästesofa Platz haben zu lassen. Lassen haben Platz.
Ja.
Ich darf begrüßen oder wir dürfen begrüßen Vivienne.
Hallöchen.
Hi.
Die Künstlerin Vivienne, aber jetzt aber auch schon nicht mehr richtig, weil ich jetzt, nachdem ich gesehen habe, dass du gerade eine neue Single veröffentlicht hast, die ich unfassbar gut finde, dass es da gar nicht mehr Vivienne steht, sondern dass da Bowie steht.
Bowie, ja, stimmt.
Wie David Bowie?
So wie David Bowie, ja, das ist total lustig. Also das ist tatsächlich die erste Reaktion, die immer kommt, so wie David
Entschuldigung.
Bowie. Das ist aber ganz geil, weil das bedeutet auf jeden Fall schon mal, dass nicht die Leute fragen, wie man das schreibt. Das Problem hatte ich vorher auf jeden Fall, das ist jetzt nicht mehr da, das ist ganz gut.
Wie kam der Sinneswandel, dass du dir einen anderen Namen gegeben hast?
Oh Gott, also das waren ungefähr 1000 Sinneswandel und einer davon war auf jeden Fall unter anderem, dass... Also wenn du die Single ja gehört hast, was du ja getan hast, merkt man auf jeden Fall, dass es jetzt ein bisschen in eine andere Richtung geht. Außerdem war es so, dass dieser Name Vivienne natürlich auch mein eigener Name, mein Real Name ist und ich gesagt habe, ich brauche einfach so eine gewisse Distanz, die ich vorher nie hatte. Also es ist wirklich so, dass ich einfach so heiße und es sollte einfach jetzt ein Künstlername her. Und mein Dad hat mich früher Bowie genannt, als ich noch ganz klein war und mich immer vollgeschmiert habe mit ganz viel Schminke aus dem Schminkkasten meiner Mama und ganz laut schreiend und tanzend durch das Wohnzimmer gesprungen bin. Und dann dachte ich, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, mich so zu nennen, weil ich das Androgyne daran auch so gerne mag.
Das ist eine ganz wundervolle Idee. Aber gibt es jetzt noch Vivienne als Künstlerin?
Naja, also ich bin ja immer noch ich. Das heißt also, die Person Vivienne existiert noch, aber einfach unter einem anderen Namen mit etwas anderer Musik.
Spielst du deine alten Songs denn noch?
Nee. Also das klingt jetzt ganz schlimm, ne? Aber also ich liebe die alten Songs total und ich höre die mir auch selber gerne an. Aber ich spiele die jetzt auf jeden Fall erstmal nicht mehr live.
Da ich mich ja zu 90% nicht auf unseren Podcast vorbereite und meistens auch immer vergesse, wer kommt und wer nicht kommt, so wie es heute auch war. Nee, gar nicht wahr. Ich wusste, wer kommt, ich wusste nicht, wie spät. So, also das ist gar nicht mal so schlecht. Ich mich aber vorher nicht mit dir auseinandergesetzt habe, aber irgendwoher sagt mir der Name halt was und ich weiß einfach nicht mehr woher. Kannst du mir helfen, woher?
Carsten Janke.
Genau, das wäre das Erste, was mir eingefallen ist. Warum Carsten Janke?
Weil ich, als Vivienne war ich Künstlerin bei Carsten Janke.
Ah, siehst du.
Und ich habe mal unter dem Namen Vivienne hier in der Astra-Stube gespielt.
Ach Quatsch.
Ich weiß aber nicht mehr wann. Aber ich weiß, dass ich das getan habe. Und ich weiß, es ist schon ein bisschen länger her. Aber ich war da.
Hast du das selber gebucht oder hat das schon Carsten Janke gemacht?
Ja, das, genau.
Ja, die weiß so ja noch nicht mehr, wie der Abend ausgegangen ist.
Nee, das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr, nee.
Aber bist du jetzt nicht mehr bei Carsten Janke?
Naja, unter Vivienne schon, aber Vivienne spielt er jetzt gerade nicht mehr.
Ah, okay, alles klar. Das ist mir zu kompliziert. Aber das heißt, du bist jetzt Bowie.
Richtig, genau.
Und Vivienne als Künstlerin gibt es noch bei Carsten Janke, aber die spielt halt gerade nicht mehr.
Richtig, genau.
Das könnte aber auch sein, dass Bowie von sich aus sagt, oh, ich bin mal wieder Vivienne.
Das kommt jetzt darauf an, wie lange die Corona-Zeit noch geht und ob ich eine bipolare Störung entwickle, wer weiß. Keine Ahnung, ne? Also.
Oder Carsten Janke einfach sagt, wir nehmen Bowie auch in unseren Rooster
rein.
Das
könnte natürlich auch sein. Dann möchte ich aber auch wirklich ein zweites Künstlerprofil, weil die machen sich wirklich viel Mühe und das sieht immer ganz toll aus.
Das stimmt. Das macht echt
schön.
Nee, das ist wirklich so. Carsten Janke macht sich wirklich Mühe mit ihren Künstlerprofilen, das stimmt.
Hast du deine Musikrichtung geändert, weil du dich verloren hast in dem Pop, den du vorher gemacht hast? Das klingt ein bisschen zu aggressiv, das klingt ein bisschen zu blöd oder zu böse.
Nee, ich finde die Frage gut. Geh da mal weiter, das finde ich
okay,
gut.
Weil man kennt ja Vivienne vielleicht auch, du hast unglaublich gute Support-Gigs gehabt mit KünstlerInnen, wo ich mal denke so, was macht die denn jetzt mit zum Beispiel Max Giesinger oder... Nee.
Also was meinst du jetzt, was mache ich mit dem? Also
ja, aber nein, nicht so, nicht was macht die Vivienne mit Max Giesinger? Aber ich habe dich immer als Indie-Künstlerin gesehen, auch anhand, wie du spielst. Also du musst dir vorstellen, dass wenn die Vivienne-Gigs von damals, ist jetzt nicht, dass du da als Künstlerin, als Sängerin pur auf der Bühne stehst, sondern du hast ja auch noch nebenbei halt einfach Percussion, die du halt bedienst. Und so ein Bühnenauftritt, der mich eher an eine Florence in the Machine Richtung erinnert, als an einen normalen Support von Max Giesinger. So. Trotzdem bist du halt immer, habe ich das Gefühl gehabt, bei vielen Leuten mitgefahren, wo man gedacht hat, so, ja, das ist so, ich will jetzt, so Bügeleisenmusik ist halt hart gesagt, aber etwas, was man auch gerne zum Bügeln mal hört und zum Aufräumen. Und du weißt, wie ich den Pop von Max Giesinger beschreibe. Wie würdest du den Pop von Max Giesinger beschreiben?
Ja, so Putzmusik halt.
Oh, das ist richtig hart.
Nee, überhaupt nicht. Das ist, Alter, wenn ich zu Hause Musik höre und putze oder irgendwas, dann höre ich nicht meine normale Playlist.
Also ich will jetzt nichts sagen, aber meine neue Single ist unter anderem, also läuft unter anderem sehr gut in Aufräumen. Also Playlist aufräumen.
Siehst du? Es gibt eine offizielle kuratierte...
Es gibt eine kuratierte Aufräumen- und Putzen-Playlist. Ich bin da drin auch ganz stark vertreten. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich dachte danach so, okay, jetzt, also spätestens jetzt... Habe ich es doch geschafft, oder? Also wenn du es in der Putzen- und Aufräumen-Playlist... Also das ist schon krass, weil also ihr hört doch zum Aufräumen und Putzen Musik, oder?
Ja.
Ja.
Gut, also dann ist es doch schon mal... Das ist doch dann ganz
aber was geil. Was hörst denn du zum Aufräumen für Musik?
Also ich höre nichts, was ich sonst in meiner normalen Playlist habe. Ich mache halt tatsächlich irgendeine Playlist von Spotify dran, wo meistens ganz viel Deutschzeug drin ist. Also auch so ein Joris und so.
Echt? Ja. Ist jetzt, dass du sagst so, hey Siri... macht das Akustikalbum von Revolverheld
an. Nee, das macht Daniel schon selber mit seiner Hand an seinem Handy, dass er zu Spotify geht und das selber macht. Nein, es gibt doch 1000 Deutsch-Playlisten, so, wo die halt alle drin sind. Also jetzt nicht irgendwas wie diese ekelhaften Deutsch-Poeten oder so ein Scheiß, sowas nicht. Aber es gibt ja auch wirklich okaye deutsche Playlisten, so. Und die höre ich halt beim Aufräumen. Also A, weil ich das witzig finde, dass sich auf den meisten Playlisten alles gleich anhört. Und ich denke immer, Joris singt 15 Songs, obwohl er das gar nicht tut. Da ist zwischendrin auf einmal dann wieder Max Giesinger drin, wo ich denke so, ach guck mal, nochmal ein Joris. Und dann so, ach nee, ist Max Giesinger. So, das hört sich halt alles sehr, sehr gleich an tatsächlich.
Die Frage war eigentlich, was hast du da zu suchen gehabt?
Das ist lustig, dass du mir diese Frage stellst, weil als wir gefragt wurden, ob wir zum Beispiel Support machen wollen für Johannes, und ich finde, Johannes ist ein großartiger Sänger, da kann man gar nichts sagen, ne? Also
finden
das
wir auch.
Ist echt
Erding.
Mega krass, ja. Ne? Also da dachte ich so, okay, krass, krasser Typ, ich mag den auch, kenne den auch schon ganz lange und der ist persönlich auch richtig, also richtig geiler Typ.
Wolltest
so.
Du knuffig sagen?
Knuffig? Na, ich weiß nicht.
Nee, knuffig ist der nicht.
Knuffig? Nee. Na, der ist einfach, ich finde den geil. Also ich finde ihn wirklich krass. Das ist ein, also mit dem geht man auch echt einfach gerne ein Bier trinken, ne? So, und ich dachte so, ach du Scheiße, das wird nicht funktionieren, weil ich mache erstens Englisch und zweitens eben, also ne, würde ich auch selber sagen, ich bin eine Indie-Künstlerin, nicht nur von der Stilrichtung der Musik, sondern trotzdem auch natürlich von diesem ganzen Konstrukt, was ich darum gebildet habe, weil ich ja immer noch alles auch wirklich selber mache. Und ich dachte, das geht total in die Hose. Und ich bin dann so wirklich ganz shaky auf die Bühne gegangen und dann kamen wir runter und es ist jetzt eine echte Story. Wir kamen runter und die haben uns unsere kompletten EPs, die wir dabei hatten. Und wir haben ja so, ne, junge Künstler und so, wir nehmen mal alles mit, was wir haben. Die haben uns alles weggekauft. Also komplett. Wir hatten nicht eine einzige EP mehr danach.
Krass.
Und dann dachte ich so, ah krass, vielleicht muss ich umdenken und darf nicht in solchen Kasten denken, ne, und darf nicht so kategorisieren und darf nicht denken, ah klar, die hören nur Deutsch und die hören, ne, irgendwie diesen Deutschpop, den wir jetzt kennen, der eben vielleicht in solchen Playlisten läuft, ne, mit Joris und so. Und da dachte ich, das, also die zerreißen mich, die werden mich ausbuhen. Und das ist überhaupt nicht passiert. Und bis heute ist es so, dass ich einen riesengroßen Stamm von Hardcore-Fans mitgenommen habe aus diesen Support-Slots. Und das, also wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, das klappt niemals. Ich habe auch wirklich mehrmals gedacht, so, also wieso fragt ihr denn überhaupt? Und wurde eines Besseren belehrt und war danach so ein bisschen beschämt, dass ich das überhaupt gedacht habe.
Wie lange hast du als Vivienne, als Künstlerin Vivienne Mucke gemacht?
Ich habe 2012 Popkurs gemacht, also direkt nach dem Abi bin ich quasi hier hoch und habe Popkurs gemacht und eigentlich seit 2012 bin ich unter dem Namen dann auch aufgetreten.
Das heißt, du hast fast 9 Jahre unter Vivienne Musik gemacht.
Ja.
Musstest du etwas ändern, damit es dir besser geht?
Ja, also tatsächlich war es so, dass ich schon vor Corona gemerkt habe, ich muss mich mal ganz doll distanzieren von diesem ganzen Kram, was man heutzutage als Musiker machen muss, sage ich mal, ne, also auf den sozialen Kanälen irgendwie sein Gesicht ständig hinhalten und. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da drin super schlecht und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Also so gar nicht. Ne? Also wenn ihr mich irgendwo seht, draußen rumlaufen und ich nehme dann so das Handy und versuche dann so ein Selfie zu machen, wenn dann das 100. irgendwann mal was wird. Also ich bin dann die, die so richtig versucht, das noch so zu verstecken und so ganz peinlich dann irgendwo so in der Ecke da so reingrinst. Also ich bin da drin super schlecht. Ich mag es nicht und ich würde da auch selber einfach überhaupt gar nicht sein. Und trotzdem ist es aber auch als Indie-Künstlerin super wichtig, da vertreten zu sein und auch ständig irgendwie die Leute up-to-date zu halten und so. Und nach dem Release vom zweiten Album habe ich gemerkt, okay, ich brauche eine Pause. Also ich muss mich mal, ich habe Grafiken selber gemacht, ich habe die Videos selber geschnitten, ich habe die Videos selber gedreht. Also ich habe wirklich von vorne bis hinten auch alles selber gemacht und habe einfach gemerkt, okay, eigentlich wollte ich Musikerin werden und ich wollte Musik machen und ich wollte nicht 10.000 andere Sachen nebenher machen. Und ich weiß, ich bin nicht die einzige Künstlerin, die das heute machen muss. Das müssen wir mittlerweile alle. Ja. Und trotzdem war es aber so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich brauche eine Pause so, ne? Und ich habe gar keine Zeit mehr, um Songs zu schreiben. Ich kann irgendwie auch nicht mehr kreativ sein, musikalisch und genau. Und dann hat man mal so ein halbes Jahr, würde ich sagen, gar nichts von mir gehört. Und ich habe gesagt, ich lass alles liegen, schreib auch nicht. Und ich habe in der Zeit sehr viel Kuchen gebacken. Kann ich empfehlen. Das ist richtig geil. Und danach habe ich gesagt, okay, ich möchte nichts mehr veröffentlichen, ist durch. Ich mache Musik für mich, ich mache Musik so ein bisschen, ne, um Geld auch noch zu verdienen. Ich mache ja so 1000 unterschiedliche Dinge nebenher noch, aber meine eigene Musik veröffentliche ich einfach nicht mehr. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, also ich bin dann so einen Monat nach L.A., habe mich da bei meinem Onkel eingemietet oder auch nicht, habe auf seiner Couch geschlafen, bis er sich lustigerweise als einer der ersten Menschen mit Corona infiziert hat. Das war sehr witzig. Also für mich nicht, weil ich 3 Tage lang nicht wusste, wo er war.
Haha.
Nee, ohne Scheiß, Alter, das war richtig krass. So, einer der ersten Menschen und der rief dann irgendwann an, so nach 2 Tagen. Ich so, wo bist du? Irgendwie, ich mach mir Sorgen. Und er so, ach so, ja, dieses Virus da, was da irgendwie rübergeschwappt ist und so. Und ich so, okay. Und genau, ich war dann aber nicht infiziert und es war alles gut. Aber nach diesem Monat, als ich dort war, und da sind so lustige Sachen passiert. Ich bin unter anderem auf die Grammys eingeladen worden.
Warum?
Ja, danke schön. Das habe ich mich auch gefragt, lustigerweise, weil du in L.A. einfach Leuten über den Weg läufst und du sagst, ja, ich bin Sängerin, und dann steht irgendwie jemand neben dir, der dann sagt, ja, das ist die krasseste Sängerin aus ganz Deutschland, und die ist, ne, und ich so, nee, warte mal ganz kurz, die ist mega berühmt und so, und ich so, nee, warte mal ganz kurz, und schon kommt dann irgendwie irgendein Typ und sagt, hier, ich bin A&R von, und ich bin übrigens auch der Neffe von Mariah Carey, und du kommst jetzt mal mit mir auf die Grammys, so, ne, und ich war so, okay. Ich hatte da irgendwie so viele wunderschöne Erlebnisse, dass ich danach gemerkt habe, es bringt irgendwie nichts. Ich habe irgendwie Bock, selber Musik zu machen weiter, und ich habe auch Bock, die zu veröffentlichen.
Warst du dann auf den Grammys?
Nee, das ist eine andere Geschichte. Wir könnten hier sehr viele Stunden füllen mit meinem LA-Trip, ich sag's euch, Leute.
Warum warst du nicht auf den Grammys? Du wurdest gerade eingeladen.
Von dem Neffen von Mariah Carey.
Ja.
War der eklig vielleicht?
Nein.
Er hätte ja sein können.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, okay, da muss ich ein bisschen weiter ausholen.
Okay. Wir haben Zeit.
Also, in L.A. ist es so, dass die Leute, und das feiere ich sehr, erstens sehr viel offener sind als hier. Das heißt, du begegnest irgendjemandem und du hörst erst mal 10 Minuten Name-Dropping. Ja, also du stehst dann da und kommst gar nicht mehr hinterher. Und letzte Woche habe ich irgendwie mit Katy Perry, und nächste Woche bin ich da und dann mache ich das und so. Ne? Und du bist so, okay, krass, wow. Und ich bin überhaupt nicht so ein Name-Dropping-Typ und verstehe so die Mentalität dahinter auch nicht so richtig, aber bei denen funktioniert das gut, und denen geht's überhaupt gar nicht um Klicks und sonst was, sondern eben die Leute, mit denen die irgendwie zu tun hatten, auch wenn die sich überhaupt nicht mehr an dich erinnern, ist scheißegal. Du kannst es erzählen und dann bist du irgendwie dabei. Und dann bist du in so einem Kreis und plötzlich ist alles ganz einfach. Und was auch super schön ist an den Leuten dort, ist, dass sie dir einfach eine Chance geben, ohne dass sie wissen, wer du bist. Das heißt, alle sind super open-minded, und es macht einfach sehr viel Spaß, sich dort einfach so reinzuschmeißen, und du wirst sofort mitgezogen, auch wenn du aus Deutschland kommst und nicht die geilste, krasseste, übererfolgreichste Sängerin aus Deutschland bist. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich einen Filmregisseur als Onkel habe, der zu dem Zeitpunkt gerade mit Mel Gibson und Andy Garcia gedreht hat.
Was?
Ja, und das ist natürlich noch eine andere Nummer.
Ja, also Mel Gibson halt, ne? Ja,
also das ist natürlich halt noch eine andere Nummer, ne, wenn du dann irgendwie so ein
Und du dann Name-Dropping machst.
Ja, mit Mel Gibson zusammengearbeitet, so einen kleinen Film so nebenbei.
Ja, das Geile ist ja, dass ich das gar nicht gemacht habe dann, sondern dass er dann immer, weil ich war dann so die Bescheidene, die dann das nicht erzählt. Und er hat dann so, ja, und übrigens, sie ist voll krass und so. Und er hatte eben dort schon ein Standing, und das war dann für mich dann irgendwie auch natürlich nochmal eine andere Nummer. Gut, warum bin ich nicht auf die Grammys gegangen? Ich habe
Kein Kleid.
Ich hatte tatsächlich kein Kleid. Und Fun Fact, ich wollte mir die Haare zum ersten Mal, normalerweise, ich habe mir noch nie die Haare färben lassen. Ich dachte so, okay, ich gehe auf die Grammys, ich mache jetzt irgendwas total Verrücktes. Und dann habe ich gegoogelt und wollte mir einen Friseur raussuchen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie teuer das ist, sich die Haare färben zu lassen in L.A. Und da war so die Idee, okay, nee, mache ich nicht. Und dann habe ich das selber gemacht. Und das war richtig geil, weil ich habe es nämlich richtig verkackt. Ich sah richtig scheiße aus. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert, es sah ganz furchtbar aus. Ist aber auch nicht schlimm, weil eine geile Erfahrung. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dass ich am nächsten Tag mit einer Sängerin, die aus Bayern nach L.A. gezogen ist, wandern war, sehr früh morgens. Man steht da viel früher auf als hier und tut so, als wäre das ganz toll. Und wir haben mitbekommen, wie, und jetzt sind wir wieder beim Name-Dropping, aber mir fällt der Name nicht ein, aber es ist ein ganz berühmter Basketballer, der an dem Tag gestorben ist. Und es tut mir sehr leid, dass es mir nicht einfällt, aber sie war ein sehr großer Fan, und wir waren dort wandern, und wir haben mitbekommen, wie der Helikopter von ihm dort abgestürzt ist. Und er dort gestorben ist in den Santa Monica Hills, und sie ist total zusammengebrochen und war mega traurig, und ich hatte das Gefühl, ganz L.A. ist zusammengebrochen und war mega traurig, und so bin ich dann erstmal quasi nach diesem Wandern vor den Grammys an diesem besagten Tag zu Hause angekommen. Dann hat mein Onkel mir erklärt, dass er Corona hat, und dann dachte ich irgendwie, ach du Scheiße, was mache ich hier eigentlich, wieso gehe ich denn überhaupt auf die Grammys, was habe ich denn da zu suchen? Da gibt es so viele Leute, die da hingehen, die wirklich irgendwie jetzt vielleicht einen Preis bekommen oder ne, darauf hoffen, einen Preis zu bekommen. Und dann habe ich mich total, und alle meine Freunde haben mich dafür wirklich durchs Telefon geohrfeigt danach und haben gesagt, bist du bescheuert irgendwie, du hättest da irgendwie abhängen können mit allen. Und ich habe gesagt, nee, ich habe es nicht gefühlt. Also erstens, ne, wegen diesem Absturz, ja, ja. Zweitens dann irgendwie so Corona und ich dachte so, ach du Scheiße, was geht hier alles? Dann natürlich, also der Hauptgrund sind dann natürlich die Haare.
Auf jeden Fall.
Aber es klingt interessanter, wenn Kobe Bryant.
Kobe Bryant. Genau, Kobe Bryant, genau. Danke, ich hätte jetzt irgendwie was Falsches wahrscheinlich gesagt.
Nee, ich musste auch immer kurz mal bei Google nachgucken, weil das ja auch gar nicht mal so lange her ist, aber das war ja eigentlich auch ein Ding. Krass, du hast einen Hubschrauberabsturz von Kobe Bryant gesehen.
Ja. Ist krass, ne? Also deswegen, ich wusste natürlich, also ne, ich wusste, das ist ein Basketballer, aber was das bedeutet für die ganze Szene dort und was der auch alles, ich hatte das alles überhaupt nicht so auf dem Schirm und ne, und genau.
Das ist ungefähr so, als wenn hier Sebastian Schweinsteiger an Chio-Chips ersticken würde.
Sebastian wer?
Schweinsteiger.
Wer ist das denn? Ach so, der Fußballer. Ach so, ich war gerade bei Schweig, ich war gerade bei Schweighöfer. Ja, also ich dachte, man heißt ja Sebastian.
Der hat schon krasse Sachen irgendwie gerissen, so, ne, Charity-mäßig. Ja, ja. Deswegen habe ich es dann im Nachhinein auch verstanden, als ich ihn dann auch gegoogelt habe, ne, aber da ist auf jeden Fall so eine kleine Welt zusammengebrochen und meine Begleitung hat mir dann auch abgesagt, hat gesagt, ey, ich habe mit Kobe gerade irgendwie letzte Woche zusammengearbeitet, so, ich bin jetzt erstmal raus und komme gerade nicht klar. Und dann dachte ich so, boah, krass, irgendwie komme ich denn überhaupt jetzt damit klar, da jetzt irgendwie hinzugehen und dann habe ich es echt nicht gemacht.
Aber darf ich nochmal bitte fragen, wer dein Onkel ist?
Der heißt Frank Menzel.
Nee. Heißt der wirklich? Dein Onkel ist Frank Menzel?
Na, da gibt's ja viele. Also ich.
Nein, aber den Film, den er mit Mel Gibson so gemacht hat, der macht den immer noch, ne? Der ist noch nicht fertig, oder?
Nee, es ist nichts draußen.
Ich wollte gerade sagen.
Also der letzte Film, der rausgekommen ist, war Fascination. Und der nächste Film, der jetzt rauskommt, der eigentlich jetzt natürlich schon draußen sein sollte, aber wegen Corona mehrere Male jetzt verschoben wurde, ist eine Love Story und ich weiß gar nicht, wann die rauskommt. Die kommt, glaube ich, nächstes Jahr raus. Und die ist mit Sharon Stone. Und Andy Garcia.
Sharon Stone, die macht noch Filme.
Ja, und ganz toll. Ey, Alter, das ist richtig, richtig, richtig krass. Also da ist, ist ein krasser Film auch.
Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass so Netflix, Amazon, all die großen Streamingdienste halt gerade alle wunderbaren Altschauspieler und Schauspielerinnen so abgrasen, die halt keine Jobs mehr bekommen für normale Kinofilme und sie dann halt einfach eine richtig gute Serien packen.
Außer Jodie Foster.
Außer Jodie Foster.
Wir haben gestern der Mauritanier, heißt er so, der ja. Mauritanier gesehen. Jodie Foster sieht einfach aus wie 70. Ist Jodie Foster eigentlich schon 70?
Die sind alle doch nicht so alt, wie sie aussehen.
Na, also ich habe den ganzen Film über gedacht, so okay, haben sie alt gemacht so oder ist sie wirklich schon so alt? Sie sah super aus, darum geht's gar nicht. Sie sah immer noch, ey, Jodie Foster, hübsch, immer noch so, aber richtig alt, Mann.
Ja, aber das ist doch, überleg doch mal, mit Schweigen der Lämmer war Jodie Foster, das war 1992, da war die irgendwie 25. Da kannst du halt ausrechnen, 8, das sind 29 Jahre, also kurz vor 60.
Ja, kommt hin. Aber sehr guter Film auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen, ist großartig, ist wirklich sehr, sehr gut.
Filmtipps mit Daniel, der Mauretanier.
Großartiger Film, bisschen schwere Kost, aber gut.
Okay, was ich jetzt halt verstanden habe, also Vivienne ist nicht mehr Vivienne, sondern Vivienne ist Bowie, weil Vivienne einfach, darf man das so sagen, gefickt vom Business war.
Ja, yeah, das darfst du gerne so sagen.
Weil
ja.
Ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil...
Ich wollte gerade fragen, wann ändert ihr euren Namen? Ich... Jetzt mal ganz ehrlich, weißt du erzählst halt die ganze Zeit und ich hab die ganze Zeit im Kopf so, Hauke sieht das genauso.
Ey, aber von außen, also ich würde das niemandem empfehlen, ne? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, weil du wirst von allen Algorithmen erstmal gedrosselt.
Ja.
Und alle zeigen dir erstmal richtig einen Vogel. Also,
ist nicht wahr. Doch, der Algorithmus drosselt dich. Also deine ist deine Spotify Vivienne-Page auch gleichzeitig eine Bowie-Page?
Nee, das wurde alles nicht genehmigt und auch gerade wenn du ein verifiziertes Konto hast, dann bist du richtig im Arsch. Also, ne, das haben die mir alle auch gesagt und ich habe es trotzdem gemacht, aber ich würde es nicht empfehlen.
Okay, alles klar. Stimmt, du hast normalerweise ein blaues Häkchen bei dir bei Instagram.
Ja.
Und konntest deinen Namen nicht umändern. Deshalb steht ja immer noch Vivienne, aber unter
genau, Bowie. Das ist echt ein bisschen kompliziert.
Voll.
Das zu ändern.
Die sind da richtig hart hinterher. Du musst da halt irgendwie so in die Beweispflicht gehen. Mhm. Auch wenn es halt nur zum Beispiel bei uns war es halt bei Oatville, dass wir einen Unterstrich, Oatville, Unterstrich hatten und eigentlich nur Oatville sein wollten. Das hat richtig lange gedauert, weil auch irgend so ein Typ, so ein Angelfan mit irgendwie drei Angelbildern bei Instagram auch sich Oatville genannt hat. Und sich, das war, ey, wir haben über Monate mit dem halt geschrieben, ne, und wie viel Geld könnte man denn noch und was könnte man noch machen? Der wollte richtig Kohle dafür haben.
Ernsthaft?
Ja, und dann haben die halt gesehen von Facebook, Instagram, dass der halt lange nichts mehr gepostet hat und haben sie dann einfach so weggedroppt.
Ehrlich jetzt?
Geil.
geil. Und er dachte, er kann voll die Kohle rauszocken.
Ja, ich finde das richtig schwierig. Auch, ne, du machst halt unglaublich lange Musik auf einer Ebene mit diesem einen Namen und in einer ganz gewissen, also in so einer gewissen Art. Und bei mir oder bei uns ist es halt genauso, wir machen das seit 15 Jahren, also seit 2006 machen wir das. Und es fühlt sich gerade so an, irgendetwas muss sich halt ändern. Und da war halt wirklich auch letzte Woche dieser Gedanke, machst du halt irgendwie jetzt anders Musik? Also machst du halt alle nur alleine Musik, weil ich auch keinen Bock mehr auf dieses naja, nicht High-Fashbecken Musik habe, aber du sagst es, ey, du kommst nicht mehr dazu, Songs zu schreiben, du kommst nicht mehr dazu, mit den Leuten halt abzuhängen, coolen Kram zu machen, weil du die ganze Zeit darauf erpicht bist, was du als nächstes in die Kamera für den Story-Mode halt sagst. Hey, jetzt waren, liebe Leute, jetzt waren wir halt auch mal hier, keine Ahnung, im Bottrop in der coolsten Pizzeria. Ist mega geil. Und übrigens, mit diesem Aktionscode könnt ihr halt noch diesen E-Roller für so und so viel Kohle, könnt ihr halt irgendwie umsonst halt fahren. Das geht mir so auf die Eier. Das war früher doch einfach so schön, dass man Zeitschriften hatte mit Interviews. Man hatte Interviews, man hatte MTV, man hatte seine Kanäle und da waren Menschen, die sich darum gekümmert haben, dass da Interviews da waren und dass halt man gesagt hat, okay, man geht so ein bisschen ins Privatleben der Leute rein, aber Privatleben war immer Privatleben und auf einmal ist jeder fucking Singer-Songwriter ein Star in seiner Instagram-Bubble und mich macht es müde. Ich habe auch keinen Bock mehr darauf. Ich habe das schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht, weil ich finde das einfach too much und jeder sagt dir aber trotzdem, ja, das ist aber das Business, musst du aber machen. Wenn du nicht dein Instagram nicht kannst, du musst auch eigentlich schon TikTok machen. Hast du einen TikTok-Kanal?
Ich habe einen TikTok-Kanal, seitdem ich bei All Hands on Deck gespielt habe und die das kuratiert haben. Und sie so, ja, wir verlinken dich dann nachher. Und ich so, fuck, ich habe keinen TikTok-Account, was mache ich jetzt? Und dann habe ich das tatsächlich so im Backstage-Bereich, so ganz ohne, dass das jemand mitkriegt, habe ich das so ganz schnell eingerichtet und hat dann so, ja, ich bin schon voll lang dabei, null Follower. Und so, das war
wie sehr viele peinlich. Beiträge hast du?
Ich glaube, ich habe mittlerweile 10 oder so.
Wie viele Follower hast du?
25. Ich habe 25 Follower. What the fuck?
Und jeder.
Und ich musste mich noch nicht ausziehen, also.
Okay. Oh. Oh no. Und jeder 12-Jährige würde wahrscheinlich sagen, 25 Follower. Ja, aber ich habe doch schon riesengroße Gigs gespielt, also vor 2.000, 3.000. 25 Follower. Meine kleine Schwester mit 6 Jahren hat schon 3.000 Follower und ein Video mit 1 Million. Sowas.
Ja, ja.
Ja, also nicht, dass ich das, bei uns ist es halt genauso. Ne? Ich möchte dieses TikTok nicht haben. Dani hat dieses TikTok eigentlich nur, weil er halt kleine Katzenvideos und Waschbärvideos sehen kann.
Und Füchse. Oh. Füchse, Otter, Waschbären, Katzen auf jeden Fall.
Check mal die Nam Nam Cat. Die ist richtig geil.
Wer?
Nam Nam Cat.
Das sagt mir nichts.
Just check it out.
Okay.
Das ist richtig fett.
Die macht halt im.
Aber kennst du Penny? Nee. Die Katze, die redet?
Nee.
Das ist super. Also die Katze redet natürlich nicht. Das Kind von der Mutter, also das Kind von dieser Frau, redet diese Sachen halt immer ein. Das wird dann draufgelegt auf die Katze. Und das ist super. Das ist das Witzigste der Welt. Wirklich. Es ist Penny. Bestes Ding bei TikTok.
Penny. Das beste Ding bei TikTok. Daniels TikTok-Tipps.
Und die Waschbären.
Also, wir wissen ja sozusagen, dass du halt Vivienne bist, warst, aber jetzt Bowie bist. Ich habe gehört, durch den Flurfunk, ich höre ja unglaublich viel durch den Flurfunk, ja. Wahrscheinlich weißt du auch, was ich dich ansprechen werde. Darf man da schon drüber sprechen?
Ja, ja, ja.
Ah, das ist super. Ich habe durch den Flurfunk gehört, weil das Schöne daran ist, Daniel und ich sind die Meister des Flurfunks. Wir wissen eigentlich im Prinzip alles und können halb alles, Halbwahrheiten, aber Halbwahrheiten sind ja auch meistens immer echte Wahrheiten, gezeichnet des Dogs. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass du wahrscheinlich als Bowie ein unfassbar großes Megaprojekt im Oberhafen gemacht hast. Ja, ja. Mit unfassbar vielen Menschen, die alle Ich habe noch was bei dir gut. Ja, für so einen Freundschaftsdienst halt ein unfassbar schönes Projekt auf die Beine gestellt haben.
Ja.
Vor 2 Wochen. Kannst du darüber erzählen?
Ja. Ja. Also, wir können das ganz gut verbinden mit dem vorherigen Thema, denn ich werde Ende diesen Jahres, eventuell sogar aus businesstechnischen Gründen Anfang nächsten Jahres, weil wie wir wissen, ist das ja manchmal jetzt gerade, wo alle jetzt diese mit der 2G-Regelung wieder Konzerte spielen wollen und releasen wollen, muss man als Indie-Künstler immer so ein bisschen taktisch schauen, wann man am besten released. Leider muss man sich mit solchen Fragen beschäftigen. Und ich habe gesagt, okay, wie mache ich das? Es muss irgendwie einen Aufhänger geben, dass es besonders ist, weil sonst geht's unter. Also faktisch ist es so, dass einfach jeder mittlerweile ein geiles Musikvideo drehen kann. Wir kennen irgendwie alle jemanden, der irgendwie schneidet hobbymäßig und es auch noch sehr geil macht und. Jeder zweite Freund von uns fliegt mittlerweile eine Drohne, das heißt irgendwie, nee, also es ist halt, ne, also wir, da brauchen wir uns nichts vormachen so. Also habe ich gesagt, okay, pass auf, wenn ich jetzt eine EP veröffentliche und wenn ich dazu jetzt Musikvideos mache und das irgendwie rüberbringen möchte, was ich mit meiner neuen Musik aussagen möchte, dann muss es komplett Banane sein, es muss komplett übertrieben sein, es darf nicht dem deutschen Standard entsprechen und es muss so überzogen sein, dass alle sagen, ach du Scheiße, die hat ja richtig an einer Klatsche. So, das war die Idee. Das ist in so einer Bierlaune entstanden und relativ schnell haben sich dann Leute gefunden, die gesagt haben, du, die Idee, die du da hattest, die fand ich irgendwie geil, lass uns das doch mal machen. Und ich habe gesagt, nee, das vergiss das, ne? Ich habe keine Kohle, ich habe jetzt irgendwie anderthalb Jahre nicht gearbeitet, also wie soll ich das finanzieren, das klappt nicht, ja, ist doch mal erstmal egal, wir machen das. Und das ist tatsächlich auch die Beschreibung des Projektes, also wir waren jetzt an 4 Tagen 80 Leute jeweils, es war irgendwann so viel zu tun, dass ich einfach eigentlich einen kompletten Monat nicht mehr geschlafen habe. Also ich habe das wirklich auch alles dann organisiert, zusammen mit dem Produzenten, der die Songs auch produziert hat, weil der gesagt hat, das ist total fett, das ist voll geil, wir haben Bock drauf. Und wir waren, ja, eine Crew von 80 Leuten. Wir hatten einen sehr großen Gospelchor, den St. Pauli Gospelchor von Jesse Martins dabei. Wir hatten Contemporary Dance Tänzer dabei. Wir haben das alles so aufgezogen, dass es eigentlich fast einem Theaterstück gleicht, kann man sagen. Wir haben ein Bühnenbild auf die Beine gestellt, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen, wo wir auch wochenlang wirklich selber dran gebaut haben, um das alles umzusetzen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich habe wirklich eigentlich 3 Monate lang nichts anderes gemacht, als diese Sessions vorzubereiten, bei denen jetzt 4 Musikvideos entstanden sind, die vom Storytelling eben zusammenhängen und eine Geschichte erzählen. Und genau, also finanzierbar, ich glaube, wenn man das normal bezahlt hätte, wurde mir jetzt gesagt, von den Technikern und so, wären wir so bei 150.000 Euro gewesen, wahrscheinlich, für einen guten Preis.
Also Bombast.
Ja, also wirklich ja. Komplett größenwahnsinnig bescheuert. Also alle haben gesagt, du hast so einen an der Klatsche. So, das wird auch nie funktionieren. So,
das, wie das muss ich mir das denn vorstellen? Wie beim Cirque du Soleil, dass halt irgendwelche Menschen von der Bühne halt herunterfliegen an so Tüchern
Witzig. Also
das wolltest das du wollten eigentlich
wir machen. Das wollten wir wirklich machen. Nee, tatsächlich. Aber die Statik von der Halle hat es nicht ergeben. Wir konnten das dann nicht machen, weil wir dann, also ne, es war so, ja, auf euer eigene, ne, und ich so, ja, nee, das machen wir nicht. Ja,
dann lieber nicht.
Wir haben das so getestet so und haben so geguckt und dann dachte ich so, nee, Alter, das will ich jetzt nicht irgendwie heraufbeschwören. Aber wir haben solche ähnlichen Sachen umgesetzt. Ne? Also wirklich so bühnenbildmäßig auch und auch vom Styling her und alles so überzogen. Und also bei den Tänzern war es wirklich so, dass sie nach der zweiten Nummer haben denen so Hautfetzen gefehlt. Also so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen vom Input von den Leuten, die daran beteiligt waren. Also ich habe mir danach, war ich im Krankenhaus, weil sie mir gesagt haben, ich habe meinen Ellenbogen gebrochen bei der Tänze. Also ich bin so dann 2 Wochen mit so einem riesen fetten Arm rumgerannt und dachte so, also war jetzt nicht gebrochen zum Glück, aber ne, so das war ungefähr so unser Input.
Aber wenn man sie jetzt sprechen hört, du würdest auch sagen, sie ist eine DIY-Künstlerin, oder?
Mhm.
Und eine Indie-Künstlerin, oder?
Nach ihrem neuen, also das Video, was du mir geschickt hast, ja.
Das muss man ja auch, ne? Also das klingt gerade von der Produktion, als wenn, keine Ahnung, jetzt, weil weiß ich nicht, wer ist denn so groß? Helene Fischer. Als wenn Helene Fischer gesagt hat, wir machen jetzt mal richtig einen drauf. Ja. So, hauen wir jetzt mal richtig auf die Kacke, wir machen jetzt mal richtig Entertainment. Vivienne, wie schaffst du das, diese ganzen Menschen ranzuholen? Was hast du bei denen gut? Also, was, wie kommen die dazu, alle, ja, die Vivienne, die ist halt eine Gute. So, ja. So Daniel Hüttmann, der schafft mich ja nicht mal irgendwie in sein Zuhause, um mal eben kurz einen Schrank anzubohren.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Ja, du fragst, ob ich mal was für dich halt zu Hause mache und ich versuche jegliches dazu, dir zu sagen, dass du es alleine machen musst, damit ich nicht rüberkommen muss.
Ja, ich weiß, aber irgendwann musst du zu mir nach Hause kommen und ganz viele Sachen anbringen, weil mittlerweile echt sauer ist, dass ich dich nicht schon lange geholt habe, dass du irgendwelche Sachen bei mir zu Hause an die Wand bringst, weil ich kann das halt nicht.
Was, wie kommt das? Wo kommt das her?
Ja,
wie kannst du die Leute begeistern?
Du, ich habe keine Ahnung. Also ich bin unheimlich, ich fühle mich sehr gesegnet und ich bin so fucking dankbar, dass sie das alle gemacht haben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung, warum sie es gemacht haben. Also ich weiß es bis heute nicht, weil also wir haben uns komplett so alle fertig gemacht dass wir auch am Ende wirklich, also alle haben gesagt, sie brauchen jetzt erstmal eine Woche Urlaub nach der Produktion. Und bei den Musikern, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, wir waren auch ein Elektro-Band-Orchester, sage ich jetzt mal, aus 20 Musikern, weil wir alles live gespielt haben, während den ganzen, während der Performance sozusagen, haben wir live gespielt, live gesungen, es wurde auch mitgeschnitten alles zusätzlich. Und also bei den Musikern war es halt so, ich habe denen die Mucke geschickt, ich habe gesagt, Leute, ich kann euch nicht bezahlen, ich weiß, ihr spielt in ganz anderen Bands und ich weiß, dass ihr da richtig Asche verdient, ich kann das euch nicht zahlen, aber ihr seid so geil, ich habe sehr großen Bock, dass genau du Schlagzeug spielst, dass genau du Gitarre spielst, dass genau du das machst. Hier sind die Songs, hört es euch an, wenn ihr Bock habt, seid ihr dabei. Und warum auch immer, haben die danach gesagt, ich find's geil, ich hab Bock. So, ne? Und so war es bei allen. Also der Choreograf macht normalerweise Choreografien für Sigur Rós und so, ne? Also das sind alles so Leute, oder auch der Lichtler, ne, der das alles koordiniert hat, der ist halt, ist einfach der Lichtler von Mark Forster so, ja. Es sind halt alles Leute, die halt richtige Profis sind, die richtig wissen, was sie da tun, und die haben sich dann mit mir getroffen und die haben halt, also die haben halt alle gesagt, Alter, du hast voll einen in der Klatsche. Aber das finde ich geil und ich bin dabei. Das war so die Rückmeldung. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, die haben halt auch alle gedacht, das geht schief. Wir hatten im Endeffekt dann auch irgendwie im Wert von, was weiß ich, irgendwie 250.000 Euro da Equipment, was wir uns gesponsert haben lassen von Leuten, die gesagt haben, wir finden es geil, wir haben Bock, wir sponsern euch das. Oder eben halt auch ein Peter Pane Catering, weil ich wirklich den Chef von Peter Pane persönlich angeschrieben habe und gesagt habe, du bist geil, ich find's geil, dass mal jemand auch, weil ich Veganerin bin, auch alles einfach geiles vegane, also geile vegane Burger irgendwie macht und sich da irgendwie Gedanken macht und ein Konzept dahinter ist und sowas, und ich brauche dringend ein Catering so irgendwie. Hast du Bock, mich zu unterstützen, weil du bist geil, ich bin geil, die ganze Sache ist geil, alle Menschen, die beteiligt, also daran beteiligt sind, sind geil. Und hat er gesagt, ja, ich stell dir einen Foodtruck hin, so.
Mega fett.
Glaubst du, das hätte geklappt, wenn kein Corona gewesen wäre?
Nee, glaube ich nicht.
Glaube ich nämlich auch
also
nicht.
Also ich glaube wirklich, dass Corona da auf jeden Fall mit reingespielt hat, weil es auch zu einer Zeit noch war, als wirklich wir ja alles brach lag und die ganze Branche so danach gelächzt hat und gesagt hat, ey, wir haben irgendwie alle Bock, mal wieder was zu machen. Und jetzt ist es ja so, dass die Leute versuchen, innerhalb von den nächsten 2 Monaten, solange es noch geht, irgendwie die letzten 1,5 Jahre aufzuholen. Und die hätten jetzt auch alle gar keine Zeit gehabt.
Genau.
Aber es wird ja eine zweite EP geben im nächsten Jahr. Und ich habe dann aus Spaß am Ende schon gesagt, Leute, geil, dass ihr alle da wart, war voll fett. Und im Februar oder Januar drehen wir dann die nächsten 4 Songs. Und bisher haben alle gesagt, ruf mich wieder an. Also ich weiß nicht, also zumindest scheint
es. Irgendwas muss da passiert sein. Wenn wir, ich würde mal sagen, ich veranschlage eine Pause.
Ja, mach mal.
Pausenbutton. Für diese Pause haben wir immer Musikwünsche für unsere Playlist. Die heißt Astra Colada Nachtasyl. Findet ihr auf Spotify. Folgt uns, habt uns gern, liebt uns. Da sind immer wahre Raritäten drauf. Und ich sage heute Daniel Hüttmann. Ich habe einen ganz komischen Moment gehabt. Und zwar, ich habe gedacht, geil, es ist wieder 2001. Denn Angels and Airwaves haben eine neue EP rausgebracht. Und ganz, ich finde, ey, ganz schlimm. Natürlich, ganz, ganz schlimm. Aber
auch
Song,
die EP ist ganz schlimm.
Findest du, der Song Euphoria finde ich so fucking gut. Und er hat mich halt wieder zurückgebeamt, als ich noch einen alten, bronzefarbenen Opel Vectra gefahren habe mit Alufelgen und ich die dritte Blinkpatte reingemacht habe. Und deshalb wünsche ich mir Euphoria von Blink-182. Und für das wunderschöne, den wunderschönen Monat ist mir gerade eingefallen, dein LA-Monat, Weekend in LA. Weekend in LA. Von wem ist der Song? Weekend in LA.
Keine Ahnung.
Okay, von der Punkband, die halt einen Song hat, Weekend in LA. Den Song.
Kann ich dir nicht sagen, Hase.
Ja,
ich wünsche mir von Im Taxi rauchen, Ilona Christen ist tot, und von Boys Is Fire, Wrecking Ball. Der ist nämlich ganz schön geworden, der
Song. Ist Ilona Christen wirklich tot? Hast du Songwünsche?
Oh, ich wünsche mir von Noga Eres. Ich wünsche mir alles von Noga Eres.
Okay, und dann packe ich auch nochmal deine neue Single auf.
Ja!
Bam!
Ilona Christen ist wirklich tot. Entschuldigung. Geboren 51 in Saarbrücken und verstorben im Juli 2009.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Nee, auch nicht. Kein Stück.
Hast du mitbekommen, dass Alfred Biolek tot ist?
Ja, das habe ich mitbekommen.
Wir machen eine kurze Pause, das finde ich richtig gut. Da kann man sich akklimatisieren, so wie die Welt sich akklimatisiert. Machen eine kurze Pause. Manchmal fehlt auch der Mut, einen neuen Schritt zu wagen, bis das nächste Zeitalter anbricht. Aber wir sind ja alle dazu verdammt zu sterben, wenn dann lieber glücklich als braun gebrannt am Strand.
Wir sind zurück. Daniel Hüttmann ist noch an WhatsApp schreiben.
Ich muss Nils Hergen schreiben, dass er nicht vergessen darf, mir gleich die Abrechnung von Matze Rossi zu schicken, weil Matze Rossi schon ganz ungeduldig ist. Zu Recht, weil das auch viel zu lange gedauert hat.
Rechnungskram im Podcast, Kulturpodcast. Wir sind nicht der preisgekrönte Kulturpodcast Nummer 1. Das wollte ich nämlich, aber sind wir nicht geworden. Und wir haben einen weiblichen Gast bei uns auf dem Gästesofa. Wir haben nämlich Bowie am Start. Jetzt habe ich es nämlich jetzt auswendig gelernt. Das sind, muss ich gar nicht auswendig lernen. Aber ich habe Fragen vorbereitet. 12 Stück an der Zahl. Die sind aber kurz zu beantworten. Das heißt, immer aus dem Impuls heraus kannst du alles antworten darauf, was du möchtest. Wenn eine Frage zu tiefgehend ist, kannst du auch sagen, weiter. Aber da geht's halt eher mehr um den Impuls heraus. Wenn du über eine Frage länger sprechen möchtest, darfst du das natürlich auch. Warum bekommst du keine Fragen, Daniel Hüttmann?
Ernsthaft? Ey, du bist, glaube ich, der siebte Gast, der halt irgendwelche Fragen gestellt bekommt. Ich bekomme nie diese Fragen gestellt. Warum eigentlich nicht? Darf ich auf diese Fragen auch antworten, nachdem Bowie darauf geantwortet hat?
Daniel Hüttmann, es gab auch schon Podcasts, die sich nur mit deinem Leben beschäftigt haben. Und die Menschen wissen das halt im Prinzip.
Dass welcher Podcast hat sich denn mit meinem Leben beschäftigt?
Da forsch noch mal lieber nach. Es gibt halt einen Podcast, wo wir das komplette Daniel Hüttmann-Leben
ja, aber wir haben auch schon das Hauke-Leben auseinandergenommen.
Nicht du hast das Hauke-Leben auseinandergenommen, sondern die Mopo hat das Hauke-Leben auseinandergenommen. Und es ist nämlich genau der Podcast. Und ich habe gesagt, wenn die Mopo das schon mit mir macht, mache ich das genau mit dir. Du bekommst immer deine Extrawurst. Jeder weiß, dass du eigentlich am liebsten einen kleinen Gartenzaun um die Astra-Stube hättest, wo du am liebsten die ganze Zeit meckern möchtest.
Wird jetzt auch nicht gerade scheiße aussehen, wenn hier ein kleiner Gartenzaun drum wäre.
Das Interview folgt jetzt.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Wenn ich angeschwipst bin, dann
bin ich noch lustiger. Als ohnehin schon.
Das beste Mittel gegen Stress.
Oh, fuck. Scheiße, eine Flasche Wein trinken.
Meine Lebensgeschichte wird verfilmt. Welche Hollywood-Größe spielt mich?
Scarlett Johansson.
Warum Scarlett Johansson?
Ich hätte Natalie Portman gesagt.
Die ist so scheiß gut. Wenn jemand mein geiles Leben schon darstellt, dann die.
Daniel Hüttmann. Hollywood verfilmt dein Leben. Welche Hollywood-Größe spielt dich?
Al Pacino.
Boah, was, ehrlich?
Klar. Oder Robert De Niro, einer von den beiden. Einer von diesen beiden Mafia-Typen auf jeden Fall.
Ja, ihr seid ja auch alle gleich alt. Ich werde schnell eifersüchtig, wenn...
Ich werde nicht. Ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Das fehlt bei mir. Diesen Bereich gibt es nicht in meinem Hirn.
Nur Hamburg hat dieses eine für mich zu bieten.
Liebe.
Außerhalb der Musik dürfte ich noch ein anderes Produkt mit meinem Namen anbieten. Welches und warum?
Oh, das ist eine geile Frage. Warte kurz. Ich würde mit meinem Namen so richtig fettgeile Kaugummis, mit denen man so überdimensional große Blasen machen kann. Aber vegan und natürlich abbau.
Wie wird denn das denn heißen? Bowie Bubble.
Bowie Bubble. Bowie Bubble. Oh mein Gott. Ja, exakt.
Sollte das irgendwann passieren, ist es hier ein Kofferer.
Auf jeden Fall. Hier, du kriegst.
Alles klar. Daniel Hüttmann.
Ein Energy-Drink, der nach Zigarette schmeckt.
Und wie heißt der dann?
Doppelö. Keine Ahnung.
Doppelö. Heimlich höre ich.
Barbara Streisand.
Echt?
Ja, voll. Alter, die ist eine krasse Sängerin. Komm, sorry, Alter. Das ist wirklich krass.
Aber was hat denn Barbara Streisand denn für Songs gemacht?
Alter.
Check mal die alten Alben ohne
Scheiß. Ich wollte gerade sagen, geh mal auf Spotify.
Eine wirklich gute Sängerin.
Da fällt dir alles aus dem Gesicht, wie viele Alben die Frau hat.
Barbara Streisand.
Und die hat gutes Songwriter, Alter.
Darum beneiden mich meine Mitmenschen.
Ja. Wegen weil ich so optimistisch bin.
Den besten Song, den ich je geschrieben habe.
Keeper heißt er und der kommt nächstes Jahr raus.
Der beste Song, den ich je geschrieben habe, aus der Fanperspektive.
Aus der Fanperspektive?
Mhm. Wenn Fans zu dir ankommen und sagen...
Julia.
Oh Gott. Sorry. Ist das so der letzte Song, den du immer spielen musst, wo du dann einfach denkst...
Ja, Alter, den muss ich sogar spielen, wenn ich ein Weihnachtskonzert spiele, weißt du? Wo so klar ist, nur Weihnachtssongs, aber nee. Kannst du doch Julia spielen?
Wie alt ist denn der?
So, das ist so einer der ersten Songs, die ich halt je geschrieben habe, wo ich wirklich auch sage, Leute, das wäre ganz gut, wenn man den jetzt auch mal vergisst. Aber das funktioniert leider
nicht. Das ist schwierig bei solchen Songs. Oh.
Ist er denn erfolgreich gewesen?
Ja, leider das auch noch. Das heißt, du musst ihn ja dann auch noch spielen.
Dort trifft man mich am Freitag um 0 Uhr.
Freitags 0 Uhr. Zu Corona oder vorher?
Nach Corona.
Am Klavier im Studio.
Mein Kater danach definiert sich durch.
Ich werde sehr horny, wenn ich einen Kater danach habe.
Was? Und jetzt zeigt mir gerade Daniel Höthmann mit beiden Fingern nach oben.
Ich dachte, ich wäre der Einzige.
Dass, der nach dem Kater horny wird.
Dem, was so ist.
Es ist einfach so. Also was soll ich sagen?
Man, ich bin manchmal auch Kater-horny.
Das ist aber total schlimm tatsächlich, weil ich kater halt auch dann, also wenn ich kater ich wirklich extrem. Also wirklich mit so ein bisschen Weinen und meiner Freundin halt hart auf den Sack gehen, dass es mir so schlecht geht und sie halt hat ganz, ganz schlechte Krankenhausschwesterqualitäten. Das weiß sie aber auch selber und sagt sie halt auch immer und sagt auch immer zu mir, du bist selber schuld. Warum säufst du so viel und solche Geschichten, was man natürlich nicht hören möchte, wenn man Kater hat. Und mir geht's so richtig kacke und mir geht's wirklich schlecht und ich rieche auch bestimmt nicht besonders gut, weil ich, obwohl ich zweimal geduscht habe, aber horny bin ich trotzdem. Das ist total schrecklich. Das ist wirklich schrecklich.
Das heißt, komm her.
Ja, ich unterdrück das ja halt auch immer, weil ich selber wirklich eklig finde. Aber voll gut, dass ich nicht der Einzige bin.
Der Kampf ist dann immer zwischen mir und das, was ich denke, was ich im Mund habe. Es fühlt sich dann meistens halt immer an wie so ein kleines pelziges Wollknäuel. Und dann kommt meine Horniness und dann trotzdem das schlechte Gefühl, weil das da oben, egal wie oft man Zähne geputzt hat und so, da ist halt oben halt einfach so ein kleines Eichhörnchen drin, das sagt, bitte küss mich nicht. Lass es. Horny. Jetzt sind wir aber schon wieder. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen.
Ich nicht.
Du nicht?
Nein.
Nee, kannst du darüber reden?
Worüber?
Du bist keine eifersüchtige Persönlichkeit.
Nee, also ich werde dann immer sofort, das Problem ist, ich habe so ein Syndrom, ich gönne allen immer alles, ne, so irgendwie und denke dann immer so, ja, das ist ja, ist doch toll für den. Das ist auch manchmal richtig nervig und furchtbar und also gerade wenn mir Sachen passieren, die halt scheiße sind, dann sagen Leute, jetzt ärger dich doch mal richtig. Sei doch mal, findest du doch mal richtig kacke, aber ich kann das nicht, weil es ist, ich sage immer, das ist die gute Seele meiner Uroma, von der ich auch großgezogen wurde, die dann immer so dasteht mit dem Kochlöffel und sagt, nein. Wir gönnen allen. Toll. Es muss so sein.
Aber auch in der Partnerschaft?
Ja, das bringt gar nichts. Also das ist auch wirklich, das funktioniert nicht. Sobald du auch nur einen Funken Eifersucht hast, also für mich funktioniert es nicht, dann ist sofort alles immer total kaputt und dann ist es wie so ein Monster und das fütterst du und dann wird das immer größer und man hat es, also es ist plötzlich nicht mehr kontrollierbar und wenn es einmal auftaucht, Alter, das ist eine ganz schlechte Idee. Also deswegen... Ich habe das, also ich versuche wirklich dieses Eifersucht, also natürlich war ich schon mal in meinem Leben eifersüchtig, so, ne, aber ich versuche das wirklich ganz explizit so einfach rauszuschmeißen aus meinem Leben, weil das bringt nur Scheiße mit sich, echt.
Bist du ein eifersüchtiger Mensch?
Ich würde jetzt sagen, nein. Liegt ja auch immer daran, wie deine Partnerin ist oder wie dein Partner ist, ne? Also wenn es im Endeffekt keinen Grund gibt, dass du eifersüchtig, also ich wäre, wenn wir jetzt im Molotow sind oder irgendwo im Club und wir feiern und irgend so ein Typ würde sie jetzt ansprechen, keine Ahnung, wüsste ich halt ganz genau, dass ich gar nicht eifersüchtig sein bräuchte. Das ist einfach so das Ding. Und darum bin ich dann wahrscheinlich auch nicht eifersüchtig.
Aber das ist eine interessante Frage, weil also die Frage ist, oder ich glaube, dass Eifersucht daher rührt, dass man mit sich selbst nicht so ganz im Reinen ist und man sich selbst nicht genug wertschätzt und sich selbst nicht genug liebt. Ich glaube nämlich in dem Moment, also was wäre jetzt das Problem daran, wenn deine Freundin beispielsweise sich mit dem Typen unterhält oder du auch merkst, boah, die gefallen sich gegenseitig, was echt nicht unnatürlich ist, weil, sorry, wir wissen alle, dass es halt neben dem Partner oder der Partnerin immer noch andere Leute da draußen gibt, die halt mega toll sind und auch attraktiv und ne, man fühlt sich dann zu irgendwelchen Leuten hingezogen, das ist einfach so. Und die Frage ist, wieso macht einen das eifersüchtig? Ich glaube, das liegt daran, wenn man Selbstzweifel hat und in dem Moment denkt, ich bin vielleicht nicht genug. Und ich glaube, das ist was ohnehin jeder von uns so ein bisschen mit sich trägt. Mhm. Liegt wahrscheinlich auch einfach in der Evolution. Und das kommt dann eben zum Vorschein. Und wenn man aber denkt, hey, ich finde mich toll und ich bin toll. Und wenn sie jetzt wirklich, also ne, jetzt mal Worst Case, mit dem Typen abhaut, dann soll sie das machen, weil ich bin cool und ich bin toll und ich liebe mich so sehr, dass mir das ziemlich egal sein kann. Und wenn sie, dann ist es nicht wert. Dann, ne? Also das, ich glaube, das wäre die gesündere Variante. Und deswegen kommt wahrscheinlich dieser Eifersucht überhaupt erst auf.
Hast du auch schon mal die ungesunde Variante erlebt?
Du meinst die ungesunde Variante, dass man so total locker damit umgegangen ist?
Nee, die ungesunde Variante. Also es gibt halt bestimmte Kategorien von Frauen, die lösen in mir eine unnatürliche Eifersucht aus, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Mhm. Es gibt Frauen, die schaffen das, mich irgendwie auch für einen längeren Zeitraum so zu halten, dass ich null eifersüchtig bin und ich kein Problem habe, alleine im Urlaub und hier irgendwie quatschen und beste Freunde und da mal losgehen und so. Aber es gibt halt Menschen, die schaffen das, bei mir einen Knopf zu drücken, wo ich merke, boah, da steigt was in mir nach oben, was ich richtig eklig an mir finde. Und dann mache ich halt auch Sachen, die unfassbar dumm sind. Wie dann zum Beispiel auch diesen Gedanken, oh, das ist ein Handy. Oh, irgendwie, also ich nutze es nicht aus, aber ich denke die ganze Zeit, oh, ich würde jetzt schon mal gerne reingucken. Ja. Aber warum denke ich das denn gerade? Oder dieses, wo geht's denn jetzt hin? Vielleicht bin ich ja heute Abend ja auch da unterwegs, wo sie halt da ist. Aber es passiert das nur, wenn man mich halt triggert. Weil bei mir passiert das, wenn jemand weiß, okay, diese Person mag mich, ich trigger diese Person mit der Eifersucht, um noch mehr etwas zu bekommen. Und das macht mich wahnsinnig. Da macht man total doofe Sachen. Wie damals auch bei der Abifahrt. Irgendwo hingehen, vor der Haustür stehen und auf das Fenster zu gucken und zu sehen, ist sie jetzt alleine oder ist sie jetzt nicht alleine? Was mache ich hier eigentlich?
Ach, du warst das vor meinem Fenster. Ich
wusste. Wir haben nämlich auch so eine Situation gehabt. Ja,
oh Gott.
Was? Nee, das ist jetzt nicht so, Daniel. Das kommt jetzt kein Geständnis. Aber als Bowie, noch als Vivienne, bei mir beim ersten Podcast war, ich habe ja schon vorhin meinen Podcast gemacht, da warst du halt auch Gast. Und da habe ich im nächsten Podcast zu meiner Podcast-Partnerin gesagt, die ist verliebenswürdig. Mhm. So, und das hat etwas aus...
Verliebenswürdig?
Also verliebenswürdig.
Verliebenswürdig, ja,
okay. Verliebenswürdig.
Ja, verstanden.
Oh,
würde mich,
das hast du gesagt.
Ja.
Oh, wie schön. Oh, das fand ich
so einfach so dieses, ich könnte mich glatt in die verlieben. Mhm. So einfach in diesen, also ein toller Mensch halt einfach. Das hat etwas ausgelöst in meiner damaligen Beziehung. Das glaubst du gar nicht.
Ja, scheiße.
Dieses Gespür, ich bin nicht eifersüchtig. Warum sagst denn du sowas zu ihr? Wo ich dann auch gedacht habe, wir sind uns nämlich ein, zwei, dreimal begegnet, auch in dieser Situation, dass diese Person halt auch mit dabei war. Das ist ja nicht so schlimm, ne? Und ich wusste sofort, ich muss mich anders die gegenüber verhalten, sonst.
Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst.
Doch, ohne Scheiß.
Alter, weil ich habe gedacht, warum bist du so komisch? Ich habe gedacht, warum bist du so distanziert? Ich dachte, wir wären schon so voll irgendwie und dann warst du irgendwie so weit weg. Und ich, also es hat sich angefühlt, als wärst du wirklich voll krass irgendwie so. Und ich war so, wow, okay, gut, dann...
Ja.
Bin ich auch jetzt so.
Nee, ich. Ach so. Ja, nee, das war überhaupt gar nicht böse gemeint. Es war halt einfach nur, jeder weitere Kontakt hätte dazu geführt, dass es zu Hause auf jeden Fall mit dem Nudelholz eins drauf geht.
Aber darf ich mal was sagen?
Was denn?
Das ist halt aber, also wenn. Ah, das ist halt. Du hast das im Podcast gesagt?
Ich habe es im Podcast
gesagt. Und es wurde auch ausgestrahlt?
Es wurde ausgestrahlt.
Okay. Das ist halt aber auch so eine Sache. Also ich würde das vielleicht denken.
Nein! Wir müssen das sagen. Alter, wir müssen anfangen, sowas zu sagen.
Ich finde das in der Beziehung sagen, da muss A, die Beziehung ganz schön stark sein, auf jeden Fall. Aber ich finde, das in der Beziehung zu sagen, ist schon so ein bisschen tricky.
Aber schau mal, das sind so alte gesellschaftliche Paradigmen, die genau deswegen überleben. Weil wir es halt nicht, also als wäre das nicht die natürlichste Sache der Welt, dass man sich auch zu anderen Menschen hingezogen fühlen kann. Oder du hast ja nicht mal gesagt, dass du dich zu mir hingezogen fühlst, sondern verliebenswürdig. Das ist ja einfach nur, ne, also...
Ist ein Kompliment.
Genau, es ist
ein Kompliment. Ja, klar ist das ein Kompliment,
logisch. Weißt du, das Ding ist einfach, selbst wenn du, also ich finde es, oder ich fände es wunderschön, wenn wir irgendwann in einer Welt leben, in der man nach Hause kommen kann zu seinem Partner und sagen kann, ey, ich habe heute jemanden kennengelernt. Und ich fand den oder diejenige total toll und das hat irgendwie, war ein toller Mensch und es hat was mit mir gemacht, was Positives in irgendeiner Form. Und es ist überhaupt, also es ist nicht wichtig, ob man sich verliebt oder nicht. Und selbst wenn man sich irgendwie verknallt und verguckt und denkt, Mensch, das ist doch irgendwie toll und das hat irgendwie kurz irgendwelche Hormone in mir angeregt, das ist doch mega schön. Also das ist doch ein Mehrwert, wenn du einen Menschen triffst, der in irgendeiner Form was Positives mit dir macht. Und das, ob dass man dann Regeln hat und sagt, ey, ich bin zum Beispiel nicht in einer offenen Beziehung und ich gehe demjenigen nicht fremd und verstoße nicht gegen die Regeln, das ist natürlich dann heilig für diese Beziehung und das ist cool und daran hält man sich auch, das ist gar keine Frage. Aber zu sagen oder so offen zu sein und so ehrlich zu sein, hey, es gibt neben dir auch natürlich andere Leute, denen ich vielleicht mal hinterher schaue oder wo ich denke, wow, toller Mensch, der hat mich beeindruckt. Auf irgendeiner Ebene. Das wäre so erstrebenswert, wenn wir irgendwann an diesen Punkt kommen. Weil, ey, sorry, es ist doch so. Also keiner von uns dreien, wir sind wahrscheinlich gerade alle in der Beziehung. Alle drei? Nein? Okay, gut. Aber also jeder von uns, es passiert total oft, dass ich auf der Straße irgendwelchen Ladies hinterher schaue, weil ich so denke, wow, Alter, ey. So, und, ne, und das ist, das sieht mein Freund dann auch. Und lustigerweise schauen wir sogar den gleichen Frauen hinterher. Und ne, aber trotzdem ist es so, dass wir darüber reden und es ist dann ganz klar einfach so, hey, und das ist total schön. Und er versteht es auch. Und ich finde es so wichtig, dass man darüber redet. Wir müssen das echt für die Zukunft irgendwie schaffen, dass es normal wird, weil ich glaube, dann ist es auch nicht mehr so eine große Sache. Dann ist es nicht mehr so negativ behaftet.
Du sagst dazu gar nichts. Nee, alles in Ordnung. Ich meine, wir wissen ja halt auch, dass der eine oder andere einen Beziehungspartner hat, der dann halt auch mithört und alles, was man jetzt sagen kann, das kommt halt gegen einen.
Nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist eher so, wenn ich jetzt nichts sagen würde, würde das, glaube ich, komisch rüberkommen. Nee, da bin ich, glaube ich, spießig. Also nicht spießig erzogen oder irgendwas, aber einfach für mich selber. Also ich würde meiner Partnerin nicht sagen, dass ich jemanden Verliebenswürdigen gesehen habe. Und ich würde es auch nicht wollen, dass meine Partnerin was zu mir sagt. Das hat auch nichts dann irgendwie mit Eifersucht oder sowas zu tun. Ich würde es einfach ungern hören wollen. Ich habe kein Problem damit, wenn sie mir sagen würde, ich habe jemanden kennengelernt und der ist super interessant aus den und den Gründen. Das tue ich ja auch auf Tour oder im Club oder was auch immer. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Und das findet sie auch nicht schlimm. Aber dieses Verliebenswürdige, dieses Wort an sich, finde ich, weil da halt so verliebt mit drin steckt, finde ich.
Das findest du schwierig?
Wie schwierig, ja.
Okay.
Ja, aber da ist ja wieder jeder anders,
ja, was ja auch okay ist. Es kommt aber darauf an, warum sagst du das jetzt gerade? Sagst du das jetzt gerade, um die andere Person zu verletzen? Ne? Es gibt ja auch eine Situation, wo man halt auch einfach dieses Eifersuchtsding nimmt, um einer anderen Person eins reinzudrücken. So, ha, 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 die ist aber voll cool, du bist es nicht. Die geht mit mir ins Kino, du gehst es nicht. Aber sie ist nur meine Arbeitskollegin, das ist überhaupt gar kein Problem. Mensch, oder halt einfach nur, weil die Situation so ist. Weil es ist einfach so, hey, ich finde diese Person total cool. Aber das war's auch. Du bist meine Frau. Ich glaube, das muss halt immer man auch mal sagen. Ey, du bist meine Frau, du bist mein Mann. Und alles andere ist egal.
Ja, vielleicht würde ich einfach nicht denken, dass ich mich in die Person verlieben kann, weil ich gerade in einer Beziehung bin und einfach nur denke so, die Person ist total nett, die ist total lieb, die sieht super aus und ich komme gut mit ihr klar. Fertig, aus. Mehr ist es nicht.
Ich hätte auch in diesem Podcast sagen können, die Vivienne ist total cool, sie ist total nett, ich komme super mit ihr aus.
Und es wäre trotzdem zum Stress gekommen.
Weiß ich nicht, ich wollte aber einfach sagen, sie ist verliebenswürdig, weil das halt einfach die Situation halt einfach beschrieben hat.
Ja, es ist ja okay, dass du das gesagt hast, aber du hast ja gesehen, was daraus entstanden ist und das war auf jeden Fall nicht gut.
Ja, aber
okay,
das ist ja nicht...
Pass auf, wir machen jetzt ein Experiment. Also, ja. Ich finde, du bist auch verliebenswürdig und jetzt ich berichte euch jetzt nächste Woche, wie mein Freund darauf reagiert hat.
Wirklich?
Wollen wir das mal so machen? Dann können wir mal gucken.
Okay. Warum findest du mich verliebenswürdig?
Weil ich finde, also erstens macht es mir sehr viel Spaß, mit dir Zeit zu verbringen. Ich mag deine Fragen und ich würde auch mit dir ins Kino gehen. Einfach so.
Was für einen Film gucken wir uns an?
Wir haben uns auch das letzte Mal im Kino getroffen, witzigerweise.
Boah!
Und zwar im Abaton.
Im Abaton-Kino. Und wir haben geguckt... Im
Abaton-Kino.
Irgendein Film.
War das dieser ganz verstörende Film?
Picasso. Dieser Picasso-Film.
Oh Gott, das war ganz
Pablo Picasso. Wie heißt nochmal Green Goblin in Spider-Man, der Green Goblin gespielt hat?
William Dafoe.
William Dafoe spielt den Maler, der sich das Ohr abgeschnitten hat. Wie heißt aber das nicht Picasso? Oder ist Picasso sich das Ohr gibt?
Nee.
Aber es war ein total verstörender Film, der über 2,5 Stunden lang gegangen ist und ich musste die ganze Zeit nur daran denken, ah fuck, jetzt war Vivienne halt hier, ich muss nachher irgendetwas... Als wenn ich die Situation hervorkomme.
Aber das war nämlich auch so, dass ich so dachte, hä, wieso reagiert er so komisch? Weil, und ich war ja auch im Begleitung. Ach nee, warte mal, ich war in der Begleitung von meinen besten Freunden. Das ist nochmal was anderes, ne? Das ist energetisch wahrscheinlich auch nochmal was anderes.
Also, nee.
Aber es war auf jeden Fall, das war trotzdem eine lustige Situation, weil ich war so, hi, yo, da, ja, ja.
Und ich nur so, ich würde jetzt gerne, aber ich muss so, hey, cool. Machst Musik. Schön.
Geil.
Cool. Können wir uns jetzt einigen darauf, dass wir uns wieder cool begegnen können?
Ja.
Weil
ja,
ich habe das Gefühl, seitdem wir eigentlich ein cooles Gespräch und dann auch über die Zeit miteinander hatten, ist das so ein bisschen eingeschlafen, dass wir uns ja eigentlich auch wirklich cool verstehen.
Ja, siehst du, das
ist. Dann kannst du mich am nächsten Mal auch fragen, ob ich halt bei dieser Mordsparty mitmache, wo halt alle von den Decken halt runterspringen und so.
Gut, mach ich. Also findet ja statt, haben wir ja schon geklärt.
Alles klar. Ist da jemand nackt eigentlich?
Bei der Session?
Ja.
Oder generell?
Nein. Bei der Session.
Generell. Bei der Session, wir waren alle schon zeitweilig sehr leicht bekleidet. Auf
jeden okay.
Fall. Also warte mal, aber du bist ja jetzt nicht mehr vergeben. Also,
nee, ich kann das jetzt machen auf jeden Fall.
Und wie ist bei dir? Also dich sollte ich nicht anfragen, das habe ich
schon. Was nackt sein? Also A, wäre das, glaube ich, kein Problem. B, wäre das auf jeden Fall ein Problem, dass ich mich definitiv nirgendwo nackt hinstellen würde. Das ist, glaube ich, eher das Problem.
Du hast 16 Monate Zeit gehabt, dich in Corona zu trimmen, dir einen geilen Körper zu geben, der Hugh Jackman zu sein, der Astra-Stube.
Ja, das haben wir alle gemacht, ne?
Das ist falsch bei dir.
Richtig, ganz viel Sport. Voll, ich fühl's auch.
Lass mich kurz überlegen. Nee.
Ah, okay, ich bin verliebenswürdig. Was würdest du denn zu Daniel sagen?
Das ist mal unangenehm.
Das ist jetzt voll gemein, weil ich begebe mich jetzt auch, egal was ich sage, auf dünnes Eis, ja. Weil wir wissen jetzt ja, dass seine Partnerin mithört. In was für eine Situation bringst du mich denn her?
Aber sie hat ja kein Problem.
Ich finde ihn total unattraktiv. Ich würde niemals mit ihm ausgehen. Ich würde niemals was mit ihm anfangen, weil außerdem ist er vergeben.
Und jetzt ist meine Freundin. Ist die bescheuert? Der sieht voll gut aus. Hat die denn einen Schatten?
Warte mal,
warum
ganz
will
kurz,
die
ich
nicht
habe nicht
mit
gesagt,
dem,
dass du nicht gut aussiehst.
Warum will die nicht mit dem essen gehen?
Oh Mann, okay gut. Aber ich würde auf jeden Fall mit ihm essen gehen, wenn er nicht vergeben wäre. Aber das Gute ist, sie wird bestimmt auf mein Instagram-Profil gehen, spätestens jetzt. Und das heißt, ich habe auf jeden Fall eine Person dazu bekommen, auf mein Instagram-Profil zu klicken. Und das, also wir wissen ja, wie es läuft.
Endlich hast du eine Stalkerin.
Yes. Ey, wie sieht's eigentlich bei euch im Stalker-Paradies aus?
Geschichte. Alles.
Die Stalker sind vorbei? Die Stalker sind vorbei. Hast du aktuell Stalker?
Ich hab sie alle geblockt.
Nein, hab ich nicht.
Ich habe auch aktuell keine Stalker.
Im Übrigen da auch die Frage, warum schreibst du eigentlich mit denen? Und ich so, naja, die haben halt erst ganz nett gefragt. Und da hab ich gedacht, dann schreibe ich doch mal. Wo es dann hinter weirder wurde, habe ich das dann ja auch aufgelöst. Ja, aber schreib doch einfach nicht mit denen. Was ja auch richtig ist. Man hat ja schon relativ schnell gemerkt, dass die ein bisschen komisch im Kopf sind.
Ja, aber warum darfst du denn nicht mit jemandem schreiben?
Nein, natürlich darf ich mit jemandem schreiben. Es ging darum, weil die ja schon so komisch geworden sind.
Aber wie wird... Ja, es ist ja okay. Wir müssen dieses Thema beenden. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt rauskommen. Das ist ein sehr leichtes Thema, aber ein sehr gutes Thema. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ich bin auch durch. Welche Frage hättest du dir gewünscht, dass wir sie dir heute stellen?
Also ich fand alle Fragen ganz toll. Deswegen bin ich glücklich. Aber ihr könnt mich nochmal fragen, wie es mir geht.
Wie geht's denn dir gerade?
Gut. Und ich kann, also das ist tatsächlich eine Frage, die einem so oft gestellt wird, aber keiner meint sie irgendwie so richtig. Und wenn ich dann nämlich ernst und ehrlich darauf antworte, dann sind die meisten Leute immer sehr überfordert und sagen dann, ungefähr so. Und heute kann ich aber nämlich mal sagen, mir geht's gut.
Ich habe jetzt nach diesem Podcast auch das Gefühl, dass es mir gut geht. Mir ging's halt auch letzte Woche nicht so gut. Auch einfach Musikerprobleme, Haifischbecken, Selfie-Optionen, Story-Modus. In die Kamera lang. Klicks. Ganz viele Klicks. Spotify for Artists. All das, womit wir uns bald beschäftigen müssen. Und nicht mit Musik. Deine EP kommt raus, Mann?
Es hängt davon ab, wie jetzt sich der Markt weiterentwickelt und wie viele andere Künstler sich jetzt entscheiden, jetzt noch schnell zu veröffentlichen.
Ach so, alle.
Vor Weihnachten.
Alle.
Ja, exakt deswegen. Und das ist ja nun mal leider dann doch wichtig, sich daran zu orientieren. Und deswegen könnte es sein, dass die EP dann erst Anfang nächsten Jahres rauskommt.
Aber du bleibst dabei und du wirst keine Kuchenbäckerin. Keine offizielle Kuchenbäckerin.
Nee, aber ich mach das jetzt auf Tour, habe ich mir gedacht. Oder? Also.
Okay, letzter Abschluss. Was ist der beste Kuchen, den du machen kannst?
Vegane Brownies. Mhm.
Okay, dann werden sich einige Leute wahrscheinlich freuen, wenn sie auf Tour vegane Brownies bekommen. Mit oder ohne Drogen?
Ey, das ist total lustig, weil das habe ich noch nicht gemacht. Aber mein Dad verwahrt für mich, nein, das darf ich gar nicht sagen.
Verwahrt für mich mein Erbe, eine riesengroße Haschplantage auf dem Anwesen von Mel Gibson.
Oh, jetzt kriege ich richtig Ärger. Ja, in seiner Kirche, die steht auf einem Labor. Nein, Quatsch. Das darf ich ja auch alles nicht erzählen.
Ach, das alles nicht erzählen. Jetzt habe ich noch eine ganz kleine Sache, die muss ich mir noch erzählen, weil in der Situation, ich habe am Wochenende an einem scharfen Baguette genascht. Und du weißt halt, wenn man scharfe Baguettes nascht, dann passiert halt Folgendes. Man macht sich über Sachen Gedanken, man redet mit Freunden über gewisse Sachen und man, ne. Ich habe mir nämlich gedacht, weil wir über Marvel gesprochen haben und Marvel ja unfassbar viel in den letzten 20 Jahren rausgebracht hat und dazu jetzt gerade noch eine neue Serie am Start hat und zwar What If, also das Paralleluniversum, was würde passieren, wenn bestimmte Marvel-Charaktere das und jenes gemacht haben. Wir haben ja schon für uns gesagt, Alter, ist Disney eine Macht geworden? Was für eine Monopolstellung. Und dann war die große Frage, war die schon mal im Disneyland? Warst du schon mal im Disneyland?
Ja. Mit 11 Jahren und 40 Grad Fieber.
Das war bestimmt die beste Zeit.
Auf jeden Fall.
Und da habe ich mir diese komische, dann sind wir schon wieder auf der sexuellen und erotischen Seite, habe ich mir überlegt, wie viele crazy BesucherInnen es geben wird, die halt einfach schon mal mit jemandem dort Beischlaf getrieben haben und diese Person hatte noch das Kostüm an. Und dass es extra Leute gibt, die da hinfahren, um mit den Leuten, die in diesen Kostümen drin sind, halt Beischlaf zu haben. Da gibt es bestimmt irgendwie so, so Situationen, wo halt immer noch der Mickey-Maus-Kopf drauf ist. So beim Beischlaf. Das ist, was guckst du mich jetzt an?
Nee, das ist einfach der Grund, warum ich keine scharfen Baguettes esse, weil über sowas muss ich überhaupt nicht nachdenken.
Aber Corona-technisch hatten die es auf jeden Fall einfacher als so manche Nachbarn von uns, muss man ganz ehrlich sagen.
Genau. Also, und das war so obskur, weil auf einmal die Gedanken da waren wie so ein Goofy oder dann bist du halt auch schon irgendwie bei der Schöne und das Biest und diese ganzen Kostüme und dann irgendwie, wie man dann im Hotel dann sitzt und der Hotelportier kommt wieder runter, ja, und was passiert? Ja, hier, Goofy hat schon wieder mit einer... Und das ist halt einfach wahrscheinlich, allein aus der Theorie und aus der Möglichkeit, dass bestimmt jede Woche passiert. Ist jetzt nicht... Also, ich fand das unfassbar. Gut. Dann würde ich sagen, wünschen wir uns alle noch einen guten Song und gehen mit diesen Gedanken meiner Kindheit nach Hause.
Ich wünsche mir von Glenn Frey The Heat Is On und von Kampfsport also auch so ein bisschen in Richtung die Band Hauteville. Ich höre die Single nicht. Ich wusste, dass du das gut findest.
Fuck you.
Ich wünsche mir auch noch was.
Ich wünsche mir vom neuen Halsey-Album, die hat mich ein total tolles Album gemacht. Und zwar so ähnlich halt auch wie damals, wer hat mit The National gearbeitet?
Taylor Swift.
Hat Halsey sich halt rangezogen, Trent Reznor von Nine Inch Nails. Mhm. Und hat jetzt ein wahnsinnig gutes Album rausgebracht und ich wünsche mir den Song Honey.
Okay.
Ich wünsche mir von Sam Fender Dead Boys.
Unfassbar toller Song. Wenn ihr wissen wollt, was in England los ist, es gibt total krasse Videos auf YouTube vom Reading Festival, wo alle Leute...
Alter, Biffy Clyro, hast du das gesehen? Alter.
Tausende von Menschen aufeinander, die feiern, dass Corona vielleicht vorbei ist.
Ja.
Oh ja. Also, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Thanks for having me.
Oh, und schaut euch mal das Video an von den Foo Fighters. Da ist ein elfjähriges Mädel, die Schlagzeug spielt. Die hat Dave Grohl, ich glaube per TikTok oder per Insta, keine Ahnung, zum Schlagzeugduell rausgefordert. Und Dave Grohl hat das angenommen. Und sie hat ihm halt dreimal hart den Arsch versohlt, weil sie so unfassbar gut Schlagzeug spielt. Und die haben sie halt jetzt beim Konzert auf die Bühne geholt und die hat halt Avalon gespielt. Und dieses Video, wie dieses kleine Mädchen da einfach sitzt und auf diesem Schlagzeug eindrischt. Das ist unfucking fassbar. Einfach mal Foo Fighters Drummerin eingeben oder sowas. Das Video ist der Obershit. Also die verhaut das Schlagzeug, du, da kann der Schlagzeuger von Foo Fighters aber einstecken, du.
Geil.
Kann er wieder zu Alanis Morissette gehen.
Und in 5 Jahren spielt sie bei Mars Volta. So ja, wie
wahrscheinlich.
Okay, dann einen wunderschönen Abend euch noch.
Tschüss.
Tschüss.